Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Nee, Lust dazu habe ich keine. Aber ich werde in diesem Jahr 50. Und statt was, das sieht man dir überhaupt nicht an, höre ich immer oft das, mach mal eine Vorsorgeuntersuchung. Die hättest du schon mit 35 machen sollen, aber jetzt ist es höchste Zeit. Und ich denke, ja, super. Nee, Lust dazu habe ich keine. Aber ich denke, nicht nur ich, oder? Oder Männer? Männer gelten ja so allgemein hin als Vorsorgemuffel. Sie gehen viel seltener zum Check-up als Frauen. Aber ehrlich so, Worte wie Urinprobe, Belastungs-EKG, Hautkrebs-Screening, Darmspiegelung, Prostatakrebsvorsorge, solche Worte, die verdränge ich lieber. Und ja, ich weiß, ich müsste da mal dringend einen Termin machen. Ja, vielleicht rufe ich da nächste Woche an. Ja, oder übernächste. Februar vielleicht. Ja, vielleicht vorm Sommer so. Also dieses Jahr auf jeden Fall. Und damit genau das nicht passiert, haben wir jetzt gleich mal zum Jahresbeginn was festgemacht. Nämlich einen Herzcheck. Und da hast du, da habe ich schon 4 Termine. Heute und an den kommenden 3 Sonntagen jeweils um 9.30 Uhr. Und da geht's nicht um das Herz, das 86.400 Mal am Tag schlägt, das 15 Zentimeter lang ist und 300 Gramm schwer. Es geht nicht um das anatomische Herz. Heute und in den kommenden Sonntagen geht's um das Herz, das brechen kann. Um das Herz, um das viele Mauern aufgebaut werden können. Wir wollen miteinander über das Herz nachdenken, das in die Hose rutschen kann, das lieben kann, aber auch hassen. Es geht um das Herz voller Emotionen, um das Herz, auf das Gott etwas legen kann. Es geht um das Herz, das in der Bibel ganz zentral ist, das dort um die 1000 Mal erwähnt wird. Wenn du in der Bibel liest, dann achte mal darauf, wie oft da Herz steht. Ich finde, das fliegt einem beim Lesen so richtig entgegen. Doch dieses Herz wird von uns oft noch viel weniger beachtet und gecheckt als das anatomische Herz. Doch für Gott ist dieses Herz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Denn im biblischen Verständnis hat das Herz viel mehr Bedeutung als unser Wort Herz, das so wiedergeben kann. Im Hebräischen steht da Leb. Also wir lesen ja von rechts nach links L, die 2 Punkte unten drunter, das ist das E und das B. L, E, B. Leb. Und auch nach 30 Jahren habe ich die Eselsbrücke meiner bayerischen Hebräischlehrerin nicht vergessen. Die sagt immer, leb, dort denken's an Lebkuchenherzen. Leb, Hebräisch, das ist das Herz. Im Leb, da sitzen Emotionen, Gefühle, Leidenschaften, Liebe, Hass, Kummer, Freude, Neid, Wut, Enttäuschung, Angst. Wir unterscheiden in unserer Kultur gerne zwischen Kopf und Herz. So, wir denken mit dem Kopf und fühlen mit dem Herz. Aber biblisch denkt man mit dem Herzen. Als Jesus einen Gelähmten heilt, heißt es, es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen. Und Jesus weiß, was sie denken und sagt zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Maria, von ihr heißt es nicht, sie behielt alles in ihrem Kopf. Es heißt von ihr, sie behielt alles in ihrem Herzen. Die hebräische Sprache kennt kein Wort für Denken. Wenn ein Hebräer Denken ausdrücken möchte, dann umschreibt er dies und sagt, ich spreche in meinem Herzen oder ich spreche zu meinem Herzen. Für ihn ist Denken ein Dialog. Es ist ein Gespräch in seinem Innersten, auch ein Gespräch mit Gott. Leb, das ist tief drin in der Mitte des Körpers, es ist, steht für so einen unzugänglichen Raum, worüber wir nur wenig wissen, was unseren Augen verborgen ist. Unseren Augen, aber nicht Gottes Augen. Er sieht uns ins Herz, er sieht, wer wir sind, er sieht, was wir wirklich denken, was wir fühlen, was wir vorhaben. Jesus sagt darum zu den Pharisäern vor den Menschen, da stellt ihr euch so hin, als führtet ihr ein Leben, das Gott gefällt. Aber Gott sieht euch ins Herz. Was bei den Menschen Eindruck macht, sagt er, das verabscheut Gott. Und ich denke, hey, Jesus, da frage ich mich, was macht bei uns Eindruck? Was halten wir für großartig? Wen feiern wir? Und was sind Gottes Maßstäbe? Wen oder was feiert Gott? Und ich denke an Samuel. Der bekommt den Auftrag von Gott, einen neuen König zu salben. Was da in Bethlehem stattfindet, das ist so die erste große Castingshow. Der Isai, der präsentiert da so seine 7 Söhne. Und der Samuel ist schon auf den Sprung, den Ältesten zu salben, doch Gott macht ihm deutlich, hallo, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß, dass er stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte, ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Ihr Menschen, sagt Gott, ihr schaut aufs Aussehen, auf Schönheit, auf Größe, auf Stärke, auf Reichtum, auf Performance, auf Karriere. Aber ich, euer Gott, schaue auf das Herz, auf das Innere. Mein Interesse gilt deinem Herzen. Und darum soll Samuel den David zum König salben, den Jüngsten, an den niemand gedacht hat. Samuel nicht, noch nicht mal der eigene Vater. Weil ihre Kriterien so anders sind, so äußerlich sind. Gott schaut aufs Herz. Er schaut darauf, ob dieses Herz ihm ganz gehört. Also der David, der ist ja alles andere als ein Heiliger, aber es heißt von ihm, er ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Denn er hat ein ungeteiltes Herz. Und das ist für Gott entscheidend. Und Davids Sohn Salomo, der bittet in dem Moment, als er einen Wunsch bei Gott frei hat, um ein hörendes Herz, um ein verständiges Herz. Denn das Herz ist der Ort der Wahrheit. Hier gibt's kein Versteck mehr. Hier gibt's kein täuschendes Make-up. Kein irgendwie kaschierendes Outfit. Hier bin ich, der ich bin. Und hier in deinem Herzen bist du, der du bist, mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen ganz heimlichen Träumen und Fantasien, mit allem, was dir von dir bewusst bist, aber auch mit all dem ganzen Unbewussten, mit all dem, wo du dir selbst ein Rätsel bist. Und hier im Leben, da reflektierst du, da formen sich deine Gedanken, da sammelst du deine Erinnerungen, Erfahrungen, da schmiedest du Pläne, da steuerst du deinen Willen, da triffst du Entscheidungen. Das geschieht hier im Leben, tief verborgen, im Herzen. Und hier möchte dir Gott begegnen. Denn er kennt dich, er kennt die verborgenen Winkel deines Herzens, er weiß um die Geheimnisse deines Herzens. Im Buch der Sprüche heißt es, Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn und wie viel mehr die Herzen der Menschen. Gott weiß, wie es um dein Herz steht. Er weiß, ob dein Herz gesund ist, ob sein Zustand in Ordnung ist oder eben nicht. Das Herz ist biblisch gesehen ja nicht einfach nur positiv. Wir haben ja so einen Herzkult, wir sehen ja überall dekomäßig immer so Herzchen, Herzchen, Herzchen. Und wir verbinden damit ja einen Wunsch, dass das Herz über den Kopf gestellt wird, dass es mehr Gefühl gibt und mehr Wärme und mehr Geborgenheit und Liebe. Ja, und nichts dagegen. Aber Herz, biblisch gesehen, ist nicht einfach nur positiv. Das Herz ist ambivalent. Das Herz kann auch krank sein. Darum sagt Gott ja seinem Volk durch den Propheten Hesekiel zu, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Und ja, wir brauchen dieses Herz, wir brauchen ein neues Herz, wir brauchen Gottes Geist, der unser Herz füllt, der unser Herz transformiert, der unser Herz ganz macht und es beschützt. Ich kann mit ganzem Herzen lieben, ganz, ungeteilt, nicht abgelenkt, nicht schwankend. Aber mein Herz kann auch geteilt sein, gespalten, hin und her geworfen in den Wellen dieser Zeit, unruhig. Mein Herz kann offen sein, es kann aber auch verschlossen sein, es kann verstockt sein. Es kann für andere schlagen, es kann aber anderen gegenüber auch ja, hart sein. Und ich finde, wir leiden aktuell so im Winter nicht nur unter Schnupfen und Husten und wir leiden aktuell nicht nur unter der Pandemie. Ich finde, unsere Gesellschaft leidet noch unter etwas ganz anderem. Meine Diagnose ist Kardiosklerose, Herzverhärtung. Dieser Begriff, der befindet sich nicht im großen medizinischen Wörterbuch, dem Pschyrembel. Da ist er nicht verzeichnet, aber den Begriff Arteriosklerose, ich denke, den kennen wir. So die Adern, besonders die Herzkranzgefäße, die verhärten sich immer mehr. Sie werden eng und irgendwann reicht es nicht mehr für die Blutversorgung. Es kommt zum Kollaps. Und ähnlich ist es auch mit der Kardiosklerose. Die beginnt schleichend. So mein Herz verschließt sich langsam, ganz langsam dem anderen gegenüber. Dem Nachbarn, dem Kollegen, der Schwester in der Gemeinde, die mir immer dasselbe erzählt. Oder auch dem Partner gegenüber. Ich habe bestimmte Erwartungen an den anderen. Und so, finde ich, hat er zu sein und das hat sie doch zu tun. Und ich verstehe nicht mehr, was der andere denkt. Ich verstehe nicht, was sie jetzt da tut. Es ist irgendwie so, als sprechen wir verschiedene Sprachen, als lebten wir in verschiedenen Welten. Kardiosklerose, Herzverhärtung. Und viele leiden unter Kardiosklerose auch in ihrer Beziehung zu Gott. Dass das Herz so Gott gegenüber verschlossen ist, wie verriegelt, innerlich völlig zu, verhärtet. Du kannst dann Lobpreislieder in Dauerschleife singen, aber dein Herz ist total weit weg von Gott. Es ist in sich selbst verkrümmt. So beschreiben der Kirchenvater Augustin und Luther das Wort Sünde. In sich selbst verkrümmt. Das heißt, da ist ein Beziehungsabbruch. Gott, dem anderen gegenüber. Es ist ein in sich selbst verkrümmt sein. Und nächste Woche wird Jörg Dechert weiter darüber sprechen, was das bedeutet, wie Sünde, wie Scham unser Herz besetzen kann. Ein Herz kann auch stolz sein. Darüber werde ich mit euch in 2 Wochen nachdenken, denn ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel. Und mein Herz kann auch von Angst beherrscht werden. Darum betet David, befreie mich von der Angst, die mir das Herz zusammenschnürt. Mehr dazu dann in 3 Wochen von Matthias Jakob. Ich denke, wir verstehen, warum Gott das Herz so wichtig ist. Das Herz ist das, was einen Menschen ausmacht. Das, was für Gott zählt. Nicht sein Wissen, nicht sein Erfolg, nicht wie er äußerlich dasteht. Er schaut aufs Herz. Und was immer mein Herz beeinflusst, was immer auch mein Herz bestimmt, das wird sich irgendwann auch in meinem Reden und in meinem Verhalten zeigen. Das passiert gerade in Krisensituationen. Sonst haben wir uns im Griff und halten die Mauer irgendwie noch aufrecht, aber in Krisen, da bricht's zusammen und da bricht's aus uns raus. Und Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und er macht klar, von innen, aus dem Herzen, da kommen Gedanken, die böse sind. Und er zählt auf: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Und Jesus zählt hier ein paar Symptome eines kranken Herzens auf. Das sind nicht die Ursachen, das sind die Symptome. Symptome, die zeigen, da stimmt irgendwas mit dem Herzen nicht. Und wir sollten nicht unsere ganze Energie darauf verwenden, gegen die Symptome zu kämpfen, sondern wir sollten mal mehr auf die Ursache schauen, auf das Herz. Denn aus dem Herzen können all diese verheerenden Dinge kommen. Und wie schnell kommt einem ein Satz über die Lippen und man denkt, oh nein, was war das denn jetzt? Wo kommt denn das jetzt her? Und dann versuchen wir so unser Mundwerk in den Griff zu bekommen. Wir versuchen uns zu disziplinieren, gegen all diese Symptome anzukämpfen. Aber ich finde, das ist doch so wie, oh, ich habe Kopfweh, also nehme ich eine Kopfwehtablette. Aber was ist die Ursache für mein Kopfweh? Ich denke, so kann es auch im Gebet laufen. Gott, ich habe ein Problem, ich bete, nimm mir bitte dieses Problem weg. Aber vielleicht ist dein Problem ja viel tiefer. Vielleicht ist dein eigentliches Problem gar nicht das gefühlte Problem. Vielleicht ist dein Problem gar nicht das Kopfweh, sondern dein Herz. Im Buch der Sprüche steht darum, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn daraus quillt alles, alles Leben. Mehr als alles andere. Also absolute Priorität. Vor allem, an erster Stelle, achte auf dein Herz, auf dein Leb, auf deine Mitte. Denn daraus quillt alles, alles Leben, alles, alle bösen Gedanken, alles das, was Gemeinschaft, Beziehung tötet, zerstört und all das, was belebt, erfrischt, alles Leben. Und darum lerne, auf dein Herz zu achten. Und ich sage, gerade jetzt. Gerade in dieser Zeit, denn diese Zeiten, die können dein Herz krank machen. Wie leicht können Angst, Wut, Ärger, Streit aktuell dein Herz in Beschlag nehmen. Das geht so schnell. Sie nehmen dich in Beschlag, sie besetzen dich, sie verhärten dich. Und darum, lasst uns nicht nur auf Viren achten, lasst uns vor allem auf unser Herz achten. Die Frage ist aber, wie? Wie mache ich das? Es gibt ja jetzt keinen VHS-Kurs, so bewachen Sie Ihr Herz. Es gibt auch kein Schulfach Herzkunde. Aber wie kann ich auf mein Herz aufpassen? Bei meinem anatomischen Herzen, finde ich, da weiß ich das. Da kann ich morgen dafür einen Termin beim Kardiologen machen und dann muss ich wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate warten, aber dann wird mein Herz gecheckt. Aber wie kann ich auf mein Leb aufpassen? Denn das ist viel schwieriger. Der Prophet Jeremia macht das klar. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Ich liebe hier die Luther-Übersetzung. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und ich sage, niemand. Niemand von uns. Das kann nur Gott. Und er sagt es selber, ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Der Herr ist der Chefkardiologe, der uns weiterhelfen kann. Er ist der beste Herzspezialist der Welt. Und das Gute ist, bei ihm bekommst du ohne Probleme sofort einen Termin. Einzige Bedingung, du musst ihn darum bitten. Du musst sagen, Herr, mach mal bei mir einen Herzcheck. Ohne diese Bitte, ohne diese Einwilligung wird er nichts tun. David weiß darum. Er weiß, wie gefährdet sein Herz ist. Und er bittet Gott immer wieder, wenn man in seinem Psalm liest, um einen Herzcheck. Er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. David hat's klar, dass so ein Herzcheck für das ewige Leben entscheidend sein kann. Und bei dem Herzcheck, da können Sachen rauskommen, die du vielleicht gar nicht hören willst. Und es kann sein, dass du dein Leben grundlegend ändern musst. Bei dem, was sich da zeigt, was Gott dir da zeigt. Aber die Frage ist, darf Gott bei dir einen Herzcheck machen? Darf Gott dir ins Herz schauen? Wenn ja, dann bitte ich dich einfach jetzt mit mir so innerlich zu beten, zu Beginn dieser Herzcheck-Reihe. Dass wir zu Gott kommen und sagen, dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, hier bin ich. Und du kennst mich und du weißt, mein Herz, ja, ist trotzig, ist undurchschaubar. Und ich bin überfordert. Ich verstehe mich oft selbst nicht. Aber dreieiniger Gott, ich möchte dich in mein Herz einladen. Vater, du hast mein Herz erschaffen. Und du kennst es durch und durch. Und Jesus, du bist mein Arzt. Du bist mein Heiland. Und Geist Gottes, du kümmerst dich ganz behutsam um mein Herz. Du deckst auf, du bringst ans Licht und du heilst und du tröstest. Dreieiniger Gott, ich möchte dich einladen, dass du mein Herz checkst. Erkenne du mein Herz. Amen. Damit geht der Herzcheck los. Und zum Start des Herzchecks ein paar Fragen so rund um dein Herz. Ist alles so in Ordnung mit deinem Herzen? Frag dich mal, hat dich jemand verletzt oder beleidigt? Das kann schon in der Kindheit passiert sein, aber es tut immer noch weh. Der Titel eines Buches heißt »In dir lebt noch das Kind«, dass du einmal warst. Und das stimmt. Wir haben unsere Kindheit nie einfach hinter uns, sondern wir tragen sie auch ständig in uns, samt all dieser Kindheitsverletzungen. Und Beziehungen können auch später wirklich eher einem Kampffeld gleichen. Da gibt es dann Blessuren auf beiden Seiten. Das muss dann nicht immer laut zugehen. Da gibt es so schleichende Verletzungen, deren Schmerz sich erst nach und nach dann so aufbricht. Verletzungen durch Unachtsamkeit, durch Gleichgültigkeit, durch Desinteresse, das mir begegnet. Und Verletzungen gibt es auch im Miteinander. Die Erfahrung, dass mein Vertrauen, das ich einem Freund gegeben habe, missbraucht wird. Dass im Beruf mit unfairen Mitteln gekämpft wird, mit übler Nachrede, mit Mobbing, dass die Ellenbogen da ausgefahren werden. Und das erleben wir alles in unserem Leben, an Schmerz, an Enttäuschung, an Verlust. Und was strömt auch durch die Medien alles auf uns ein, um noch einen Buchtitel zu nennen, kalte Herzen. wie das Fernsehen unseren Charakter formt. All das hat Einfluss auf unser Herz. Und auch du hast Einfluss auf dein Herz. Auch du kannst dir selber schaden. Frag dich mal, wie du mit dir redest. Klopfst du dir innerlich auch mal auf die Schulter und sagst, toll gemacht, klasse. Oder machst du dich eher klein und gehst lieblos mit dir um? Was sind deine Verletzungen? Und was machen sie mit deinem Herzen? Ich glaube, die Reaktion auf diese Verletzung ist bei uns alle ungefähr dieselbe. Wir gehen auf Distanz. Wir schützen uns vor neuen Verletzungen. Und das ist ja auch verständlich, macht ja auch Sinn. Aber das kann letztendlich dazu führen, dass wir uns einigeln, dass wir uns verbittert zurückziehen, dass wir nichts mehr an uns ranlassen, dass wir einen Schutzwall aufbauen, eine Mauer, die alle vertreibt, dass ja keiner mich berührt, dass ja keiner mich verletzt, dass ich so eine Mauer vor meinem Herzen hochziehe. Aber das Herz da drin, hinter der Mauer, das kann nicht schlagen, das kann nicht lebendig sein, das wird nach und nach hart. Auch Gott gegenüber kann das Herz hart werden, weil er mich enttäuscht hat. Wie geht es deinem Herzen? So hat mich mein geistlicher Begleiter bei jedem Gespräch gefragt, wie geht es deinem Herzen? Und es war für mich einfach befreiend, dass ich mit ihm über mein Herz sprechen konnte, über all das, was sich da so tummelt, was ich da an Härte finde, an Dinge, die mir peinlich waren, für die ich mich schämte. Und in den Gesprächen wurde mir nach und nach immer klarer, dass Gott sich eben vor allem für mein Herz interessiert und dass er mein verletztes Herz heilen möchte. Dass ich Gottes Nähe, heilende Nähe spüren durfte und merkte, wie seine Nähe mir ans Herz geht, wie mein Herz sich verändert, wie es heiler wird, versöhnter, weiter, auch barmherziger. Und ja, da hat der Herr noch einiges zu tun, aber die gute Nachricht ist, ich werde erst 50. Und ja, so eine Herzbehandlung, so eine Herz-OP, die fordert ganz schön heraus. Und vielleicht denkst du, nee, dazu habe ich keine Lust. Aber ja, ich kann es gut verstehen, aber trotzdem bitte ich dich, schieb das nicht weg. Lass dein Herz checken. Wie geht es deinem Herzen wirklich? Wie geht es deinem Herzen wirklich? Kamen vielleicht Dinge aus deinem Mund, für die du dich entschuldigen solltest? Gibt es da so Symptome für eine geistliche Herzerkrankung? Wann fühlt sich dein Herz hart an? Gibt es was, wo du hoffst, dass es niemand erfährt? Wenn Gott dir etwas zeigt, ein Schmerz, eine Verletzung oder so ein Symptom für eine Herzerkrankung, für Herzerhärtung, dann bitte ich dich, bleib da dran. Und bleib damit auch nicht alleine. Gott ist ein Team von Vater, Sohn und Heiliger Geist und Gott hat dieses Team aber noch erweitert. Es gibt das erweiterte Ärzteteam unseres Gottes. Komm, mit jemandem aus dem Gebetsteam ins Gespräch oder mit jemandem aus dem Seelsorgeteam oder gerne auch mit jemandem aus der Gemeindeleitung, mit Konstantin, mit mir oder mit einem Freund, mit einer Freundin, egal, bleib damit nicht alleine. Lass da Luft dran. Lass zu, dass da jemand noch mit drauf schaut. Bleib damit nicht alleine und komm zu Jesus. Und gib ihm die Erlaubnis, dein Herz zu checken. Egal, ob du jetzt 15, 35, bald 50 oder 75 bist. Es ist Zeit für einen Herzcheck. Und nicht irgendwann, nein, jetzt. Und darum bet in der kommenden Woche immer wieder, wie David, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und hör dann hin, was Gott dir da sagen möchte, was er dir zeigen möchte, auf was er dich hinweisen möchte. Und vertraue ihm. Er ist dein himmlischer Herzexperte. Und er sagt uns zu, er heilt alle, deren Herzen zerrissen ist, und verbindet ihre Wunden. So ist das. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.